Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute tun wir das schon 4 Jahre lang. Nicht am Stück, schon mit immer so Pausen von 1 bis 3 Wochen. Aber ziemlich genau 4 Jahren haben wir unsere erste Eskapode aufgenommen. Heute jährt sich dieser Jahrestag zum 4. Mal. Ist ganz leicht zu merken, weil ich glaube, wir haben ziemlich genau gleichzeitig angefangen mit den ersten Covid-Rollen, die durch Österreich gerollt sind. Gell? So im ersten Lockdown oder so.
Also im ersten Lockdown haben wir so ein bisschen gesagt, ja, könnten wir eigentlich was machen.
Ich meine, wir haben schon länger geplant gehabt, wenn ich mich richtig erinnere.
Aber ja, das war dann irgendwie... Vielleicht sollte man das Protokoll auch erwähnen, dass wir vorher jahrzehntelang über Game of Thrones gepodcastet haben.
So ungefähr, richtig.
Wenn nicht sogar Jahrhunderte.
Und da hatten wir dann, ja, das war ein guter Katalysator, dass man wirklich mal mit dem Podcast startet. Genau, und nicht nur unser Eskaniversary, wie ich den immer nenne. Ich weiß nicht, ob du den auch so nennst, aber ich mag Kofferwörter, deswegen sage ich da immer Eskaniversary dazu. Nicht nur der jährt sich, sondern natürlich auch ein gewisser Jahrestag einer gewissen Wiederauferstehung, ja. Also man kann fast sagen, der Wiederaufersteher schlechthin feiert demnächst seinen Jahrestag. Und deswegen werden wir uns heute einer gewissen Betrachtung von mehr zeitgenössischen Wiedergängererzählungen widmen. Wir reden natürlich von Jesus und dem Zombie-Genre. Das ist, glaube ich, klar, oder? Auf das wollte ich raus.
Ich glaube auch nicht, dass man das lange erklären muss.
Na, eben, genau. Um genau zu sein, werden wir über den Film Fist of Jesus reden, einem kleinen, feinen Splatter-Kurzfilm aus Spanien, wenn ich mich nicht recht täusche. Genau. Den ihr euch bitte genau jetzt anschaut, wer nicht gesehen hat, weil das Ding ist knappe 15 Minuten lang und ist auf YouTube zu sehen. Dann müssen wir nicht lange irgendwie Spoilerwarnung raushauen oder so. Und es ist wirklich ein lustiger Film, oder Jo?
Ich finde ihn auch sehr, sehr amüsierlich. Ich habe den damals am Weekend of Horrors, wie ich noch für DVD-Forum unterwegs war. Ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwo im hohen Norden Deutschlands, ein Horrorfilmfestival, und da ist der unter anderem im Kurzfilmblock gerannt und ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Und ich erinnere mich immer wieder gern daran und schaue ihn auch immer wieder mal. Also er ist nicht 3-mal im Jahr, aber so alle 2 Jahre kann man schon mal anschauen und sich immer wieder dran erfreuen. Weil einfach unglaublich liebevoll gemacht ist.
Also richtig.
Man merkt einfach, sie haben nicht viel Budget gehabt, aber das sieht man, finde ich, gar nicht so an. Es sind so richtig klassische, schöne Splatter-Effekte, wie man sie aus den 80ern, 70ern, 80ern erwartet. Und macht richtig Spaß.
Ja, also ich würde sagen, es ist schlechtes CGI mit mittelmäßigen Special Effects mit wirklich gutem Editing kombiniert und das funktioniert besser als in einer anderen Kombination, würde ich sagen.
Ich finde tatsächlich, dass genau diese Art von Effekten einfach viel, viel mehr Charme hat, als wäre es jetzt ein reines Splatter-CGI-Gewitter, wo halt dann dieses CGI-Blut in alle Richtungen fetzt. Ich finde, vom Charme her kann man es ungefähr vergleichen mit Armee der Finsternis, in diese Richtung geht.
Ja. Ich glaube auch, dass Leute wie Carpenter und Romero, über den wir heute sicher noch reden, die hätten da auch ihre Freude dran gehabt, oder? Die würden diesen Film den applaudieren.
Sehr amüsiert oder amüsant gefunden hätten.
Ja.
Ja, genau. Also wie gesagt, 15 Minuten purer Spaß. Wenn man sehr, sehr, sehr katholisch ist oder christlich ist, sollte man vielleicht tief durchatmen, bevor man ihn anschaut und ihn trotzdem anschauen, weil er so toll ist.
Jeder zweite YouTube-Kommentar ist irgendwie, ich bin Katholik, aber ich fand den sehr lustig.
Ich habe vor den LOLs rausgeschaut, was für ein IMDb-Rating er hat.
Oh, ja.
7/10, was vermutlich besser ist als die meisten anderen Filme, die wir
geschaut haben. Gerade für Horror ist das sehr gut, ja.
Und zum Vergleich, Maria Magdalena, wo Joaquin Phoenix Jesus spielt und Rooney Mara Maria
Magdalena, okay.
Der hat 5,9/10.
Ja, ja.
Wobei der, also jetzt.
Ist das auch ein Horrorfilm?
Nein, es ist, finde ich, tatsächlich eine sehr schöne Bibelumsetzung, die durchaus auch kritisch ist. Also kritisch bezüglich der Kirche. Kann man sich durchaus anschauen, wenn man tatsächlich mal Bock auf ernsten religiösen Film hat. Mhm. Und die Passion Christi hat 7,2/10.
Okay.
Was ich ein bisschen bedauerlich finde, weil ich hätte wirklich gern gesagt, dass er bewertet ist als Passion Christi, aber offenbar stehen die Bibelfans einfach auf Splatter und geben da hohe Wertungen.
Okay, ich schaue jetzt noch einen Film nach, weil es mich interessiert.
Neben das Brian.
Ja, wieso weißt du das? Weil ich finde nämlich, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Tarantino-eskem Splatter oder generell Splatter mit Leben des Brian. Also auch voll, so stimmt, die Machart, so ein bisschen dieses Wüstensetting in dem Spiel und die etwas billig aussehenden Kostüme.
Ich find,
Leben des Brian hat 8,0. Der hey, okay, ist leider noch besser
bewertet. Der drittbeste Bibelfilm. Aber es freut mich, dass das Leben des Brian höher ist als Mel Gibson.
Genau. Erwähnen wir noch die beiden Schöpfer, der Adrian Cardona und der David Munoz, haben Regie geführt und David Munoz hat auch das Drehbuch geschrieben.
Ja, und also, der andere hat produziert. Also
ich hoffe, ich vergesse nicht. Ich packe den Link in die Shownotes. Schaut es euch an. Wir warten hier. Und dann zählen wir noch von 3 runter, bevor wir in die Handlung eintauchen. Okay, aber bitte, schaut es euch an. Ist wirklich ein lustiges Ding.
Vielleicht noch vorab.
Okay.
Ursprünglich hätte das Ganze auch ein Spielfilm oder beziehungsweise ein langer Film auf DVD werden sollen.
Mhm.
Wo aber das Crowdfunding nicht geklappt hat, was ich bedauerlich finde, weil es echt schlechtere Projekte gibt, die durchgecrowdfundet worden sind, liegt, glaube ich, daran, dass es halt einfach ein spanisches Projekt ist. Wenn der Kurzfilm auf Englisch gedreht worden wäre, bin ich mir relativ sicher, dass er das Crowdfunding drin gehabt hätte. Auch damals, und damals war Crowdfunding jetzt noch nicht so groß wie jetzt. Aber ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass das Publikum ein bisschen zu nischig ist und die Sprache ein bisschen zu unbekannt. Ja, Weltsprache, bla bla bla.
Dann ist die Frage,
ob das Crowdfunding nicht funktioniert hat.
Ich glaube, sehr viele Leute, die Spanisch sprechen, sind auch relativ katholisch, oder? Oder christlich. Probably. Vielleicht kommt das, ist das eine nicht allzu gute. Dann muss man sich lieber den Protestanten zuwenden, den Englischen und oder Englischsprachigen. Naja, genau. Und der Film hätte Once Upon a Time in Jerusalem heißen sollen. Auch hier schöner Tarantino Parallele.
Also, alter Western.
Genau. Ja.
Gut, dann warten wir erst 15 Minuten still, bis die Leute zurück sind.
Genau, drücken wir gleichzeitig auf Play. Nein, also bitte, pausiert den Podcast oder auch nicht. Wir werden jetzt jedenfalls über die Handlung reden. Die ist eh schnell erklärt und danach werden wir halt abschweifen in Zombie-Gefilde und hoffentlich unseren Spaß haben. Wir erlauben es uns heute, weil es ist ja unser Geburtstag und am Geburtstag.
Heute dürfen wir die Waffe schief halten, oder?
Genau, aber natürlich Geburtstagskind. Ja.
Ja, ich finde, dass das erste Set eh schon relativ episch ist, wie er da seine Predigt hält, seine Bergpredigt. Jesus, der übrigens ausschaut wie Luke Wilson.
<Find's> nicht? Wäre jetzt nicht gekommen, aber ja.
Also Jesus steht da und hält seine epische Bergpredigt. Und da läuft Jakob ganz panisch zu ihm und sagt, oh Jesus, mein Sohn Lazarus ist tot. Und Jesus sagt, geh schon, mach mal schon. Mach mal eine kleine Wiederbelebung. Judas, my friend, follow me. Kommt zu der Mitte, ich zeige euch ein Wunder Gottes. Und dann toddeln sie da ins Dorf, von wo der tote Lazarus aufgebahrt ist und Frauen trauern. Und Jesus schaut gen Himmel ganz gläubig, berührt die Füße und siehe da, Lazarus aufersteht. Und alle sind glücklich und begeistert, bis zu dem Zeitpunkt, wo Lazarus, ich glaube eben Jakob, gleich mal in die Halsschlagader beißt und sich als Zombie entpuppt hat. Weil, man verzeihe Jesus, beim ersten Mal klappt sowas halt nicht. Also.
Ja. Und jetzt kommt mir gerade, weil man vorher vom Jesus als, ich glaube, ich habe ihn nicht ersten Zombie genannt, das würde ich natürlich nie tun, aber Lazarus war dann wahrscheinlich chronologisch sogar noch vorher, oder?
Ja, aber da habe ich einen kleinen Funfact draus recherchiert.
Bitte, immer hier damit.
Es gibt in der Bibel mehr als 10 Auferstehungen.
Alle vor Jesus.
Ja.
Okay.
Beziehungsweise, ja doch. Nicht alle vor Jesus, sondern eine ist also wenn man sich die Liste anschaut, es sind mehrere auferstanden, mehrere Heilige oder Märtyrer oder was auch immer sind aus den Gräbern auferstanden zu dem Zeitpunkt, als Jesus gestorben ist. Also Jesus stirbt, es gibt ein fettes Erdbeben und eine unbestimmte Zahl an Märtyrern wird durch dieses Erdbeben aus ihren Gräbern befreit und die auferstehen und wandeln auf Erden und verbreiten vermutlich Gottes Wort. Aber es gibt auf jeden Fall, was die Heiden unter uns wahrscheinlich nicht so wissen, aber es gibt in der Bibel mehr als nur diese eine Auferstehung oder die zwei mit Lazarus und Jesus.
Okay, wusste also ich nicht.
It's a thing of Auferstehungen.
Ja, als Local Heide wusste ich das nicht.
Ja, Genau, also dieser Lazarus verwandelt das Dorf relativ schnell in eine Horde Zombies. Jesus kreischt, ganz lustig. Und läuft mit Judas weg, also durch das Dorf. Und das finde ich ganz lieb, auch inszeniert mit den Kameraschwenks und so weiter, wie sie da durchs Dorf
gehen. Ja, ja, so fast aus jeder Ecke kommen irgendwie Zombies. Da sind die Pharisäer-Zombies, da sind die Römer-Zombies.
Da sind die Cowboy-Zombies.
Die kann man natürlich nie vergessen, die Zauber-Zombies.
Ich habe die Cowboy-Zombies komplett vergessen gehabt und das hat mich wirklich groß amüsiert, wie sie jetzt da waren. Also es kommen, wir lachen da, es kommen einfach wirklich Cowboy-Zombies. Because why not?
Gefühlt sind sogar die meisten Cowboy-Zombies, oder? Oder die prominenten Zombies.
Und sie haben vor allem halt auch Revolver mit und ballern in der Gegend rum. Wie man es halt kennt aus der Bibel.
Ja.
Also sie laufen weg und Jesus entschuldigt sich nochmal bei Judas, dass sowas halt aufs erste Mal nicht so einfach ist. Und Judas kriegt so Gewissensbissen und denkt sich so, ah, fuck, wir haben die alle gedoomt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und hängt sich. Und Jesus ist ganz traurig, dass sich sein bester Freund Judas gehängt hat, geht zu ihm hin, berührt seine Füße und sagt, diesmal macht das richtig, wiederbelebt ihn, dreht sich um und dankt Gott, dass die Wiederbelebung geglückt ist. Dummerweise hängt halt Judas noch immer am Galgen und stirbt gleich nochmal. Dann beim dritten Versuch nimmt ihn Jesus ab, wiederbelebt ihn und diesmal geht alles gut, weil er halt im Gras liegt und er ist auch kein Zombie. Dummerweise kommen dann auch schon die Pharisäer, Römer und Cowboy-Zombies von allen Seiten dahergelaufen. Und Jesus fragt Judas, hast du irgendwas, was ich als Waffe verwenden kann? Und Judas greift so seinen Quantel ab, greift
in die bester Jacke. Mr. Bean-Manier, möchte ich meinen.
Ja, voll. Greift er in seinen Janker und holt einen Fisch heraus, den beste Mr. Bean-Manier.
Ja.
Und Jesus nimmt ihn und weil er nun mal Jesus ist, verdoppelt er ihn.
So ja, da muss man jetzt natürlich sagen, dass das Bible-Lore ist, oder? Also hier wird Zombie-Lore und Bible-Lore, lernt man überall was.
Auf kreative Art kombiniert.
Mhm.
Und dann beginnt einfach ein wunderbares, also wir sind jetzt glaube ich bei 7 Minuten im Film ungefähr oder 8. Und die restliche zweite Hälfte ist halt einfach nur noch Splatterfest mit wunderbaren Oldschool-Plastik-Pappmaché-Effekten und Blutfontänen, weil sich Jesus und Judas jetzt einfach mit Fischen durch diese Zombies durchprügeln und metzeln.
Ja, weil es gibt ja unterschiedlichste Fische. Also angefangen wird natürlich einfach mit, haushaltsüblichen Fischen, die man so den Zombies entgegenwirft, die aber auch dazu taugen, vor allem die größeren Exemplare, um einmal Arme abzutrennen. Aber später wird natürlich dann auch übergegangen, also der Judas hat dann so einen Schwertfisch, der natürlich sehr gut geeignet ist, um Leute aufzuspießen und Augen auszustechen. Und nicht fehlen darf natürlich der Sägefisch, der sich auch sehr gut eignet, um Sachen zu sägen, also Zombie-Gesichter und Arme und Körperteile und weiß nicht was. Und leider auch Leprakranke werden da als Kollateralschaden mitgemetzelt, ja.
Und so ziemlich arg zersplättert. Ja, und so geht die Metzelei immer weiter und dann kommt noch so ein Shot, wo Judas ganz verzweifelt in all diesem Leid steht, in diese traurig reinschaut und im Hintergrund Jesus wütet und einfach die Leute auseinanderreißt und zerfleddert und in einem immer höheren Berg aus Zombie-Teilen steht. Und ja, ganz am Schluss kommen dann noch ein Römer und ein Cowboy-Zombie. Oder was, ein Pharisäer, wer weiß. Und Jesus reißt halt eins dieser zwei Kreuze, die da im Boden stecken, raus und so baniert die beiden Zombies noch mit dem herausgerissenen Kreuz.
Wo, glaube ich, auch noch eine Leiche dranhängt,
oder? Wo auch so eine halb verdorrte Leiche dranhängt. Ja, dann sagt Jesus... Dann sagt Judas, oh mein Gott, wir haben keinen einzigen erlöst. Und Jesus sagt, at least we sent a great number of souls to the kingdom of heaven. Und es ist aus.
Genau, und dann kommt noch die Einblendung, Jesus and Judas will return in once upon a time in Jerusalem.
Was leider noch nicht passiert ist, aber es kann ja noch werden.
Ja, auf der Website steht was von wegen, man kann mit PayPal quasi ihnen Geld geben, damit das was wird, aber... Ich weiß nicht, ob das klügste Investment ist, um ehrlich zu sein.
Ja, aber vielleicht, also was sich ja gut eignen würde, auch vom Stil her, ich finde, Rob Zombie könnte das Projekt übernehmen.
Okay, ja.
Why not? Also der von den Effekten her geht der in eine ähnliche Richtung. Seine Drehbücher sind vielleicht nicht ganz so lustig, aber das Drehbuch muss er ja nicht schreiben.
Ja.
Und sein Name passt auch gut dazu.
Das Drehbuch haben sie wahrscheinlich eh schon seit 10 Jahren in der Lade.
Ja, hoffentlich.
Ja.
Und mit ChatGPT kann man sowas ja auch halt ratzfatz übersetzen, falls es auf Spanisch ist.
Ja, stimmt, weil der ganze Film ist ja in Spanisch gefilmt und nur untertitelt.
Ja, wobei es auch eine deutsche DVD gibt.
Mhm. Mit Dub, ja.
Ja, mit deutscher Synchron. Ich habe es nicht rausgeschrieben, wer der deutsche Synchronsprecher ist, weil ich den Film selbstverständlich im spanischen Original auf YouTube geschaut habe.
Und ich glaube sogar, dass das ein österreichischer Verleih war. Oder so. Aber,
Illusion,
ja.
Oder?
Ja, genau, Illusions. Unlimited oder so ähnlich. Ja.
Vor 10 Jahren in meiner DVD-Formzeit hätte ich das sagen können, ob es ein deutsches oder österreichisches Label ist, aber ich vermute fast, das ist österreichisch. Weil die Deutschen solche Sachen ja nicht so gern rausbringen, so Splatter-Zeigs, oder damals zumindest nicht rausgebracht haben und das dann gern über österreichische Labels gemacht haben.
Ah, okay.
Naja. Beziehungsweise nicht veröffentlicht haben, aber die Österreicher haben es veröffentlicht und die Deutschen haben es gekauft.
Ja. Es gab auch ein Computerspiel, was wohl aber heute leider nicht mehr verfügbar ist.
Ja, voll. Das finde ich sehr bedauerlich, dass ich das nicht gespielt habe.
2014 rausgekommen, also auch nochmal 2-3 Jahre später. Fist of Jesus, the Bloody Gospel of Judas.
Ja. Klingt vielversprechend.
Ja. Yep. War wohl auch gar nicht so übel. Ich glaube, die Metacritics waren gar nicht so verkehrt. Aber hey, weiß man jetzt nicht. Ja. Ja. Und wie du es gesagt hast, ist auf den einschlägigen Festivals gelaufen und dort auch überall ganz gut angekommen. Ist ja auch wirklich ein schönes Genrestück einfach. Ja. Macht Spaß.
Vor allem die Länge ist halt einfach so, dass du einfach auch nichts falsch machen kannst. Das sind einfach 15, also es sei denn, du hast halt wirklich mit Blasphemie und Heresie ein großes Problem. Dann öffne dich für Freuden, weil Gott hat uns auch die Freude und den Spaß geschenkt.
Und YouTube.
Akzeptier's, deal with it. Mhm. Und YouTube, ja. Ja, aber so, wenn man jetzt nicht der allergläubigste Mensch ist oder sich von religiösen Sachen nicht, also nicht die religiösen Gefühle beleidigen lässt, dann kann man einfach sehr viel Spaß mit dem Film haben.
Ja.
Gut, das war unsere ausführliche Besprechung von Fist of Jesus.
Ja, wahrscheinlich eine der ausführlichsten weltweit. Wenn ihr ausführliche kennt, lasst es uns gern zukommen. Ja. Und ich würde sagen, dann werden wir jetzt langsam rüberstolpern in unsere allgemeine Zombie-Besprechung. Und ich würde dich jetzt einfach, wir machen ja jetzt ganz gerne am Ende unserer Folgen, also dann meistens nachdem wir den Film besprochen haben, was wir an dieser Stelle auch schon getan haben, machen wir dann immer so eine kleine Fragerunde, wo wir einfach noch ein bisschen das Thema ein bisschen öffnen. Wie nennt sich das in moderner Meeting-Lingo?
Checkout-Question.
Checkout-Question, ja genau. Und meine Checkout-Question in dieser Woche wäre jetzt, und ich hoffe, wir haben sie noch nicht damals besprochen, wie wir über Last of Us geredet haben. Wenn du jetzt ein Überlebender einer Zombie-Apokalypse bist, also sprich so, dass die erste Welle ist schon mal fertig oder du wachst rechtzeitig auf und wirst nicht im Schlaf von ihr überrascht oder sonst irgendwie, was wäre deine Strategie? Wo würdest du versuchen hinzukommen, damit du dir die besten Überlebens Wahrscheinlichkeit wo wollte mein Satz jetzt hin? Wo glaubst du, kannst du am besten überleben? Weil mein initialer Gedanke war natürlich, und der ist jetzt vielleicht ein bisschen von anderen Motiven auch noch gelenkt, ja, schöne Südseeinsel, ja, irgendwo im Indischen Ozean eine schöne Insel raussuchen, Karibik oder so, oder vielleicht auch Mittelmeer, who knows, weil da ist man schön safe, ja. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es gescheiter, man sucht sich irgendwo, wo man, wo es kalt wird. Weil selber kann man sich warm anziehen und vielleicht in eine Almhütte oder so einquartieren oder vielleicht eine Insel, aber auf einem See in, keine Ahnung, Lappland. Naja, wobei der friert vielleicht zu. Chiemsee, Bodensee, irgend sowas, ja, wo es eine schöne Insel gibt, aber der vielleicht nicht zufriert, aber sonst wird es kalt. Glaubst du, dass dann die Zombies absterben? Weiß man das? Wie ist das so in der Zombie-Lore? Ist Kälte ein Problem?
Also ich glaube, dass das sehr vom Zombie abhängt. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Typen.
Mhm.
Aber um deine Frage zuerst zu beantworten, pass auf, es wird ein super Schenkelklopfer. Ich würde in Österreich bleiben, weil da passiert alles 50 Jahre später. Ich halt Karl Kraus oder irgendwer hat das gesagt. Es ist auf jeden Fall nicht mein Zitat. Nein, ich finde, die erste Frage, die das aufwirft, ist, weil in den meisten Zombie-Filmen und Zombie-Spielen und Zombie-Comics und Zombie überhaupt sind wir natürlich in den USA, wo jeder Mensch sitzt in Schrotflinten und vollautomatische Gewehre daheim hat, was den Kampf gegen die Zombies natürlich erleichtert. Und wir haben sicher auch bei The Last of Us schon mal drüber geredet. Es gibt diesen wunderschönen Zombie-Film Rambock, der in, ich glaube, Berlin spielt. Und das Schöne an dem Film ist, dass er das Setting halt einfach von den USA und ihren automatischen Gewehren nach Berlin verfrachtet, wo halt nicht jeder Mensch eine Schrotflinte daheim hat. Und das erschwert die Zombie-Apokalypse einfach schon ungemein. Und wir sind halt leider in Österreich, wo abgesehen von manchen Volksgruppen halt auch nicht jeder eine Biffen daheim hat. Und drum würde ich sagen, hängt es ein bisschen davon ab, was für Zombies wir haben. Haben wir so langsame Walking Dead, Night of the Living Dead Zombies? Haben wir schnelle Dawn of the Dead Remake Zombies? Haben wir so World War C Wellen Zombies? Das sind, glaube ich, die schlimmsten. Das sind, glaube ich.
Ich glaube auch. Gehen wir mal von der leichtesten Variante aus. Langsame Zombies. Aber halt klassisch unaufhaltsam. Also, sie wollen dich essen und du musst entkommen.
Ah, fuck.
Ich meine, wir haben ja beide nicht mal ein Auto, gell? Wir müssten irgendwie ein Auto klauen oder lernen, wie man ins Cloud startet. Ja, wir müssen
YouTube-Videos schauen, wie man ein Auto klaut.
Ja. Bei uns im Hof steht ein Lastenrad, ein E-Bike, aber ich glaube, selbst das könnte ich nicht fahren, weil da fehlt, glaube ich, der Akku. Also es ist nicht mein Lastenrad.
Ja, gute Frage. Ich frage mich gerade, das Blöde ist, du brauchst halt auch irgendwann Ressourcen. So sprich Essen.
Ja.
Prinzipiell
ja, so eine Metro oder so dort einbrechen. Aber da sind wir dann wieder bei
dem. Wenn du da unten drin bist du halt auch gefangen, wenn von beiden Seiten wer kommt.
Ja, da sind wir halt dann wieder beim wie heißt Dawn of the Dead? Shopping Mall und so. Ja.
Achso, du hast jetzt nicht U-Bahn gemeint mit Metro, sondern Einkaufszentrum.
Also, richtig, groß, wie sagt man da?
Ja, sicher. Also ich glaube einfach auch, weil wir geprägt sind durch Dawn of the Dead, glaube ich, wäre wahrscheinlich die Shopping Mall ein guter Anlaufplatz. Im Idealfall halt auch eine, die nicht so komplette Glasfronten hat, wo überall wer reinkommt.
Ja.
Ja, schwierig, wirklich schwierig. Also ich hoffe, ich werde es nicht erleben. angeblich haben die Amis ja zum Beispiel durchaus Pläne vorbereitet für solche Szenarien. Also die dürfen irgendwie sein.
Die
Regierung.
Politiker.
Also ich hoffe, dass das nicht irgendwie ein Verschwörungstheoriezeug ist, was ich da weitergebe, aber angeblich haben die so echt für absurde Szenarien Pläne. Also einfach, what happens if? Vielleicht sind das auch Pläne, die im Rahmen von irgendwelchen Spaßkongressen entstehen, weiß ich nicht. Aber scheinbar gibt es tatsächlich so Step-by-Step-Dinge, wie vorzugehen ist in so einem Fall.
Mhm. Ja, oft werden ja Späße auch irgendwann unter Anführungszeichen Wirklichkeit. Zum Beispiel.
Es könnte ja sein, dass sie quasi einfach ein Krisenszenario vorbereitet haben, was ist bei einem Blackout von mehr als 85% im ganzen Land. Wie gehen wir vor? Und dann kommen sie drauf, haha, das wären auch die richtigen Schritte bei einer Zombie-Apokalypse, nennen wir den ganzen Plan Zombie-Apokalypsen-Plan.
Ja. Kleine Anekdote, die mir wieder untergekommen ist, habe ich natürlich nicht überprüft, aber die Geschichte geht so, kennst du Gary Larson, den Cartoonisten?
Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann es jetzt nicht zuordnen.
Und der macht so ein Panel Comic-Bilder halt, und da gibt es eins, was so in der Steinzeit ist und irgendwie so Steinzeit-Universitäts-Setting, wo halt jemand mit einem Zeigerstock auf eine Malerei von einem Dinosaurier zeigt, und der Dinosaurier hat hinten am Schwanz so lange Stacheln drauf, und der sagt, das sind die, keine Ahnung, die Meier-Stacheln, weil Meier dran gestorben ist oder so. Und, also natürlich nicht Meier, sondern irgendwie, keine Ahnung, Fokus oder whatever. Und diese Stacheln hatten keine wissenschaftlichen Namen. Und die Wissenschaftler haben dann beschlossen, sie übernehmen einfach den Namen aus dem Comic, und jetzt heißen die Stacheln wirklich Meier-Stacheln.
Nice. Gut, finde ich gut.
Also sowas gibt es ja immer mal wieder.
Die Ultimate Boatface-Geschichte.
Ja, genau. Boaty McBoatface, ja. Ach, Kinder, fragt eure Eltern nach Boaty McBoatface. Wer zu jung dafür ist. Das waren noch Zeiten. Internet war mal schön, gell?
Ja, es war wirklich mal, also das Internet vor 10 Jahren, glaube ich, war wirklich ein schönerer Ort als jetzt.
Ja, schon irgendwie.
Wobei, ich glaube, so diese ganzen Gamergate-Sachen, so, das sind auch ungefähr vor 10 Jahren gewesen, oder?
Puh, ja, ich meine, es gab schon immer
Sagen wir, das
schierere
Internet rum
Orte.
2010. Na,
Also vor
da hat es
15
auch
Jahren
genug
oder so, ja.
schmutzige Ecken gegeben, aber die waren, glaube ich, halt, da hast halt bewusst auf 4chan, 8chan oder wie auch immer das jetzt heißt, gehen müssen, um den kranken Scheiß zu finden und die stören. Und heutzutage ist es halt everywhere.
Ja. Aber dann bleiben wir vielleicht noch bei den Regierungs Szenarien, weil wahrscheinlich würden sie jetzt nicht sagen, was ist, wenn ein Zombie aus Apokalypse ausbricht, aber es gibt ja durchaus Filme, die sich versuchen, dem Ganzen von einer, ich sag mal, ein bisschen wissenschaftlicheren Ecke anzunähern, ja. So im Sinne von Virusausbruch oder sowas, der halt dann,
28 Days Later.
ja, der so eine Art Tollwut auslöst oder sonst irgendwas. Welche Art von Zombie-Film ist dir da lieber? So diese geerdeten, wir nehmen das Ernst-Dinger, oder magst du eigentlich mehr die Splatter-Dinger und es ist wurscht, woher, warum jetzt alle Zombies sind, Hauptsache es gibt Zombies und die sind einfach der Katalysator für eine lustige Geschichte oder eine spannende Geschichte?
Darf ich da mal kurz ausholen, das Genre
Natürlich,
kurz
bitte.
abstecken? Und zwar ausgehend mag ich von Supernatural, wo ja alle Fabelwesen und Dämonen und Viecher vorkommen, die es nur irgendwo irgendwann mal gegeben hat. Und die haben nämlich zwei Arten von Zombies.
Ah, wirklich? Innerhalb einer Serie gibt es zwei?
Ja,
Okay.
nämlich, ich nenne es jetzt mal die Original-Zombies und die 1968er-Zombies. Die 1968er-Zombies sind die, über die wir jetzt reden, nach Night of the Living Dead, also die Untoten, die Menschenfleisch fressen. Und die Original-Zombies, also der ursprüngliche Zombie-Glaube, bevor der George A. Romero drüber gefahren ist, der im Übrigen gar nicht gesagt hat, dass das Zombies sind. Also er hat in einem Interview gesagt, er hat das auch gar nicht als Zombies gesehen, die Untoten in Night of the Living Dead. Sondern das ist quasi Post, also im Nachhinein vom Publikum oder von der Presse oder von wem auch immer drüber
Der
gekippt worden, dass das
Gesellschaft.
Zombies sind, von der Gesellschaft. Aber er selber hat das eigentlich nicht als Zombies intended. Weil Zombies eben ursprünglich eigentlich was anderes sind. Wir begeben uns ein paar hundert Jahre vorher, wo die schönen Europäer, was sie immer machen, nämlich andere Kulturen überfallen und Blödsinn machen, und halt einen Haufen schwarze Sklaven nach Haiti und also die Dominikanische Republik und diese netten Inseln verzahrt haben und halt als Arbeitssklaven auf ihren Plantagen missbraucht haben. Und dort haben sich die ursprünglichen religiösen Bräuche oder kultischen Bräuche von den verschleppten Ureinwohnern mit dem Katholizismus ein bisschen vermischt. Und dann ist halt was Weirdes rausgekommen, nämlich Voodoo. Also ich hätte gesagt Voodoo, aber in dem Video, das ich vorher angeschaut habe zur Recherche, hat der Experte Voodoo gesagt.
Okay. Ich hatte mal eine Grafikkarte. Nein, stimmt nicht, ich hatte keine
Ja, die Voodoo
Grafikkarte.
3.
Du hattest eine, aber ich
Ich
hatte, glaube ich,
hatte Voodoo
keine.
3 gehabt. Ja.
Ja.
Und im Voodoo, ich sage jetzt trotzdem Voodoo, im Voodoo ist der Zombie halt ein willenloser Körper eigentlich, der als Arbeitssklave missbraucht wird. Da gibt es zwei Herangehensweisen, nämlich die eine ist, dass du die Seele eines Menschen in irgendeinem Gegenstand fangst und dann ist der Körper halt quasi ein willenloses,
Also du
eine seelenlose
extrahierst sie
Maschine. Genau,
sozusagen
du
aus ihm
extrahierst die
raus,
Seele,
okay?
sperrst die irgendwo ein
Ja.
und hast dann den Körper als willenlosen Sklaven. Das ist
So wie ein
Nummer eins.
Homunculus oder Golem oder sowas,
Genau,
ja.
also in die Richtung, nur dass der Golem halt aus Lehm ist und nicht aus menschlichem Körper. Aber ja. Und die zweite Variante ist, dass du stirbst oder vielleicht sogar getötet wirst, weil dich jemand zu einem Zombie machen will. Und wenn du dann nicht sofort entsprechend beerdigt wirst, wie sich's gehört, und unter anderem halt auch zerstückelt wirst, damit du ja nicht als Zombie wiedergeboren wirst oder wiederkehrst, kann ein Voodoo-Zauberer kommen, ein Boko, und dich halt wiederbeleben. Und dann bist du halt auch wieder so ein willenloser Arbeitssklave, der alles für ihn macht, so ein mehr oder weniger im Fantasy-Rollenspiel, würde man sagen,
Also,
Necromancer.
der ist dann nicht nett zu dir, so wie jetzt
Nein, nein,
Jesus im Film,
genau,
sondern
der
aus
wiederbelebt dich und
bösen
lässt dich dann
Gründen.
schuften. Also das ist eigentlich der Zombie ursprünglich und was das repräsentiert, ist eigentlich mehr oder weniger das, was die Sklaven projiziert haben. Die Sklaven projizieren quasi, also die sind versklavt, das ist scheiße. Und sie projizieren jetzt diese Angst, dass du nicht einmal dem Tod Erlösung findest, sondern über den Tod hinaus noch weiter versklavt bist. Und das ist eigentlich ist der Zombie in dieser alten Form ein Opfer. Und das ist dann scheinbar, also irgendwo habe ich gelesen, ich glaube Wikipedia 1819 ist das Wort Zombie das erste Mal in einem Gedicht von einem Robert Southey erwähnt worden. Aber Fahrt nimmt das Ganze erst auf 1915, als die United States, warum auch immer, das kann ich jetzt nicht sagen, Haiti und diese Insel halt occupied haben. Und dann diesen lustigen Voodoo, den sie dort erlebt haben, gepaart mit einer ordentlichen Portion Rassismus und White Supremacy Bullshit halt in die Popkultur übernommen haben und gesagt haben, die machen da wilde Zauberei und sind alles Satanisten und überhaupt ganz org. Und da sind die Zombies so das erste Mal irgendwie exotisch, also was crazy, verrücktes, untotes in die Popkultur geschwappt. Und dann gibt es 1932 den Film White Zombie mit Bela Lugosi als Zombie. Und das ist eben dieser erste Zombie, da sind die Zombies diese willenlosen Arbeitssklaven und es geht irgendwie darum, dass ein ich habe den Film nicht gesehen, ich glaube ein Verlobter, dem wird irgendwie vom Voodoo-Priester die Verlobte entführt und wird halt, soll zu einem Zombie gemacht werden und er muss sie retten oder andersrum, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall ist in dem Film halt nicht der Zombie das Opfer, sondern der Fokus ist halt auf die arme weiße Frau, die das Opfer ist.
Okay.
Sei es jetzt die, der Mann gefladert worden ist oder soll sie zum Zombie gemacht werden, weiß ich jetzt nicht. Aber es shiftet halt schon so ein bisschen vom Untoten, der eigentlich das Opfer ist, weil er einfach bis in die Unendlichkeit versklavt ist.
Nicht bei dem Tod seine Ruhe hat.
Genau. Also da haben wir halt schon diesen Shift. Dann kommen jede Menge Bullshit-Zombie-Geschichten schon daher. bis dann halt 1968 Night of the Living Dead von George A. Romero in die Kinos kommt. Ein schöner kleiner Schwarz-Weiß-Film, der aus heutiger Sicht wahrscheinlich ein bisschen mühsam zum Schauen ist, weil er halt langsamer erzählt ist, als Filme heutzutage erzählt werden. Der aber, finde ich, trotzdem sehr sehenswert ist. Also es geht um eine Gruppe Menschen, also wie in den meisten Zombie-Filmen, so eine random Gruppe verschiedener Charaktere, der Polizist, dieser und jener, die sich in einem Haus verschanzen, weil die Zombie-Apokalypse ausbricht. Und jetzt komme ich wieder zu deiner Frage. In dem Film wird nämlich nicht geklärt, was eigentlich die Zombie-Apokalypse auslöst. Man hört im Hintergrund immer wieder so Radiobeiträge. Man weiß nicht, ist es die Strafe Gottes? Ist es ein missglücktes Bio-Experiment? Das bleibt halt offen. Und das ist im Endeffekt auch wurscht, weil jetzt was passiert, was eigentlich dann genreprägend ist, zumindest bei den guten Filmen des Genres, dass eigentlich die Zombies nicht das Böse sind, sondern die Menschen sind das Böse.
Und nicht Zombies nur das, halt ich glaube, jedes Kind, was schon ein paar Folgen Paw Patrol gesehen hat, weiß ja, dass Kapitalismus das Böse ist. Oder wie war das beim Romero?
Da hast du mir ein paar Folgen Paw Patrol voraus. Ja, im zweiten Teil ist dann der Kapitalismus das Böse. Im ersten Teil geht es eigentlich, also in Night of the Living Dead geht es um Rassismus, weil unsere Hauptfigur ein Schwarzer ist. Darf ich einen Film von 1968 spoilen?
Ich würde mal sagen, ja.
Gut, also
ich glaube, Leute, die den Film noch sehen wollen, sind jetzt ein bisschen spät dran und ich hoffe, die verzeihen uns das, dass wir jetzt drüber reden. Andere also haben ihn eh schon gesehen, ja.
Genau, ansonsten kurz Pause, die nächsten 3 Minuten spoil ich kurz Night of the Living Dead. Also diese Gruppe, random Charaktere, verschanzt sich im Haus, rundherum ist Zombie-Apokalypse. Sie schießen immer wieder durch die verbarrikadierten Fenster raus und versuchen halt zu überleben. Während sie schon im Radio hören, Achtung, durchhalten, die Nationalgarde kommt und wird euren Arsch retten. Und am Schluss ist halt nur noch der Schwarze am Leben, schaut durchs Fenster raus, sieht die Nationalgarde kommen und dann wechselt die Perspektive nach draußen. Die Nationalgarde marschiert da das Feld entlang, ballert auf alles, was sich noch bewegt. Und einer von den Soldaten schaut halt ins Haus, sieht, dass sich da was bewegt und erschießt halt den Schwarzen, der eigentlich kein Zombie war, sondern halt, ja, der einzige Überlebende. Ich würde sagen, im Film erschießt er ihn nicht, weil er schwarz ist, sondern der hat halt geglaubt, dass er ein Zombie ist. Aber die Message ist halt trotzdem relativ hart, dass Schwarze mit Mühe und Not überlebt und dann von der rettenden Nationalgarde erschossen wird. Also im ersten Teil geht es um Rassismus, kann man auch wirklich gleich festhalten, beim George A. Romero geht es um Sozialkritik. Also da sind die Zombies Mittel, um Sozialkritik zu verpacken und zu verkaufen. Und im zweiten Teil, Dawn of the Dead, verschanzt sich dann die Gruppe, diese Random-Gruppe, eine neue Random-Gruppe, aber halt wieder verschiedene Charaktere im Einkaufszentrum. Und da war der Grundgedanke, weil zu dieser Zeit halt gerade diese fetten Shopping-Malls aufgekommen sind und schön langsam begonnen haben, die kleinen Geschäfte zu verdrängen und halt einfach auch in der Gesellschaft so die Frage war, brauchen wir wirklich diese Mega-Malls? Und der Film stellt jetzt die Frage, ist in so einer Mall, habe ich tatsächlich alles, um zu überleben in diesem Mall? Und deswegen verschanzen sich die halt in der Mall und auch da ist im Endeffekt, sind wieder die Menschen das Böse, weil sie schaffen es relativ gut gegen die Zombies. Und dann kommt so eine Biker-Gang und die Menschen beginnen halt wieder sich abzuschlachten. Als dritter Teil kommt dann Day of the Dead. Den habe ich irgendwie relativ fad in Erinnerung. Der spielt dann in einem Bunker, wo sich halt Leute im Bunker verschanzt haben. Und wieder geht es halt darum, dass so ein Machtgefälle, Machtmissbrauch, weil halt so der Obermilitär halt beginnt da relativ absolut zu herrschen. Ich glaube, in dem Film fangen die Zombies auch langsam an, so ein bisschen zu denken.
Also oh. Bis dahin reden sie auch nichts, oder? Sie sind ja wirklich...
Nein, so,
genau.
Zombie. Und sie reden auch da nicht, aber sie, ich weiß nicht mehr, ich glaube, da fangen sie so langsam an, so ein bisschen kognitiv besser zu werden. Und dann hat er noch sehr viel später, also schon in den 2000ern, hat er dann noch einen Film nachgelegt namens Land of the Dead, den ich eine Zeit lang irgendwie scheiße gefunden habe. Dann hab ich ihn, mittlerweile finde ich ihn ganz cool eigentlich. Da geht es darum, dass so die letzte Stadt oder eine der letzten Städte der Menschen, also so eine verbarrikadierte Stadt, fettes Dubai-Hochhaus so quasi, spielt aber in den USA, wo halt die ganzen reichen Schönen drin leben. Rundherum sind Slums und rund um die Slums sind halt noch Stacheldrahtzäune und die verschanzen sich da und überleben halt von den Zombies. Und immer wieder fahren sie mit so Mad Max-Trucks raus und plündern halt die Umgebung und bringen Medikamente zurück in die Stadt und so weiter und kämpfen gegen die Zombies. Und es geht halt wieder darum, die da oben, wieder unten, wie auch bei L, wie hat der Film geheißen? Der Schacht.
Aha, ja, der Schacht. Original. Ja,
also eigentlich wieder relativ plakativ, hohes Haus, oben die Reichen, unten die armen Schlucker. Und es geht ein bisschen darum, kann ich als armer Schlucker da irgendwie den Aufstieg raufschaffen? Und natürlich nicht, weil die Elite da oben dich natürlich schön runterprügelt und dir zwar verspricht, dass du raufkommen kannst, dich aber nicht drauf lässt.
Lass mich raten, die Leute, die mit den Trucks Medikamente holen müssen, sind nicht die Reichen selbst, oder?
Das hast du sehr gut erkannt. Genau, und ich glaube, er hat dann tatsächlich noch einen gemacht, der irgendwie Diary of a Dead geheißen hat. Das war, glaube ich, so ein sehr billiger Found-Footage-Film. Den habe ich noch nicht gesehen, keine Ahnung. Parallel dazu sind natürlich er hat damit einfach ein Genre losgetreten und er hat die Zombies halt gewandelt. Er hat halt die Zombies von diesen Opfern jetzt wirklich zu Tätern gemacht.
Ja. Sie sind jetzt zur Gefahr.
Aggressive Monster und eine Gefahr. Also man könnte eigentlich fast sagen, da hat die westliche Kultur halt wieder mal guten Kulturimperialismus betrieben und das ursprüngliche Meaning einfach umdreht und neu interpretiert und sich das eigene Ding draus gemacht.
Wobei, wie du schon gesagt hast, der Romero selbst war wahrscheinlich nicht daran interessiert, den Zombie zu nehmen als diese Folklore, sondern hat halt nicht näher bestimmte Ghouls als seine Allegorie für das Böse seines Filmes.
Genau, und vielleicht, weil du gerade Ghoul sagst, natürlich sind auch diese haitischen Zombies nicht die einzigen Wiederkehrer und Wiedergänger und Untoten. Wir haben eben in der Bibel schon Leute, die auferstehen, aber wir haben dann natürlich auch Vampire, wir haben Werwölfe, wobei Werwölfe eigentlich gar nicht untot sind, oder? Sind Werwölfe untot?
Ich glaube nicht, nein.
Aber wir haben Ghule, wir haben Geister, wir haben Gespenster, wir haben jede Menge anderes Zeug, das irgendwie so halt nicht in den Himmel kommt, und sondern irgendwie auf der Erde rumwandelt. Das ist ja auch in unseren Breiten.
Kasper, das Schlossgespenst und so, ja.
Also es gibt ja eine gewisse Maria Theresia, die versucht hat, Vernunft in den Pöbel am Land zu bringen und da halt mit Aufklärung versucht hat, dagegen vorzugehen, weil halt wirklich da in den Grenzregionen ihres Reichs die Leute halt Leichen zerstückelt haben, aus Angst, dass die da wiederkehren. Und wie hat ihr Leibarzt geheißen?
Kennt man den?
Van Houten, glaube ich.
Ich kenne nur Van Helsing, keine Ahnung.
Ja, weil dieser Leibarzt, dieser Aufklärer, der in die Provinzen gefahren ist, um die Leute aufzuklären und ihnen zu sagen, Zombies und Vampire gibt's nicht, ihr Deppen, das Vorbild für Van Helsing war.
Ah! Jo, ich lerne halt so viel von dir.
Van Houten oder so, wie hätte
ich heißen. Ich kenne nur Milhouse von Houten.
Vielleicht bringe ich es auch gerade durcheinander. Wurscht, der Leibarzt von Maria Theresia ist das Vorbild für Van Helsing. Und genau.
Cool.
Da gibt es auch eine schöne Folge Geschichten aus der Geschichte dazu. Weil da natürlich auch immer ein bisschen Politik reinkommt. Also sprich, in den Grenzregionen des großen K&K-Reichs haben sich Moslems und Christen ein bisschen gefetzt und gegenseitig die Gräber geschändet und dann gesagt, die sind wieder auferstanden. Und in Wirklichkeit war es halt mehr auch so ein Politikum und ein religiöses Machtspiel. Mhm. Ja. Ist auf jeden Fall nicht, nicht nur auf Haiti diese Faszination oder diese Angst davor, dass Menschen nach dem Tod irgendwie weiter wandeln. Und ich habe mir irgendwie ein bisschen überlegt, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass wir uns weder das Ende einfach irgendwie wirklich vorstellen können. Es ist genauso wie Unendlichkeit. Wie groß ist das Universum? Wo geht's hin? Woher kommt's? Und so weiter. Das sind halt Fragen, die unser beschränkter Geist nicht beantworten kann. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum die Leute dann sowas wie den Himmel haben wollen oder von mir aus die Hölle. Oder halt auch einfach sagen, oh mein Gott, da gibt es welche, die nicht sterben, sondern dann halt in der Zwischenwelt gefangen sind und herumwandeln. Und also ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass das andere Konzept, nämlich einfach nicht mehr zu sein, für uns sehr schwer zu ertragen ist und auch schwer zu fassen ist. Also ich kann mir persönlich einfach wirklich nicht vorstellen, einfach plötzlich nicht mehr zu sein.
Ja, vor allem, dann müsste man ja auch fragen, was bist du eigentlich, Yoga? Ist da etwas in dir drin, was dann aufhört zu sein?
Ja, und vor allem, also wenn man es jetzt weiter esoterisch angeht, und das habe ich eher so aus der östlichen Kampfkunst, dann heißt es ja immer, Energie kann nicht verloren gehen, sondern nur Form ändern.
Nicht und nur die Kampfkunst, das sagt ja auch der Energieerhaltungssatz.
Das ist die Physik, ja. Aber man kann halt, wenn man jetzt irgendwie an Qi und so weiter glaubt, also an die Lebensenergie, dann kann man halt sagen, der Unterschied zwischen einem lebenden und einem toten Körper ist biologisch gesehen keiner, nur dass der eine, also der lebende Körper Qi hat, also Energie, und der andere nicht. Aber wo geht diese Energie hin? Also was passiert mit dieser Energie, die in dem einen Körper drin ist und im anderen nicht mehr? Esoterischerweise kann man dann natürlich an eine Seele, die irgendwo hinwandert oder haucht oder was auch immer, glauben, wo auch immer die dann sitzen mag.
Übrigens, Gerard von Swieten, falls du den meinst.
Genau, den meine ich, probably. Ja.
Also niederländischer Mediziner. Ja, genau.
Ja, und dann sind wir, also der Romero hat eben diese coole Idee gehabt mit den Monstern, die da Menschenfleisch fressen, und das hat halt
waren die auch definiert. Wirklich schon kannibalistisch damals? Das war schon
ich
immer.
Ich glaube schon. Also es gibt, Night of the Living Dead fängt mit der sehr bekannten Szene an, dass ein Bruder und seine Schwester auf einem Friedhof irgendwie einen toten Verwandten besuchen und der Bruder dann hinter ihr herrennt und sie verarscht und sagt, Welcome and get you, Barbara. Und ja, dann kommen sie halt wirklich und holen sich die Leute. Ich glaube, sie beißen dich einfach im Original, aber es ist auch schon eine Zeit her, dass ich es gesehen habe.
Und man wird dann selber zum Zombie, das ist ja auch immer so. Diese ansteckende Zombiness, ja.
Genau, also da gibt es natürlich auch verschiedene Phasen, dann reicht ein Biss oder reicht es manchmal schon, dass du nur das Blut abkriegst oder halt irgendwie Schleimspritze abkriegst. Wie tötest du den Zombie? Musst du den Kopf abtrennen? Kannst du ihn auch so erschießen? Musst du ihn komplett zerstückeln? Man weiß es nicht.
Ja.
Ja.
Sehr schön, danke für diesen Exkurs, Jo. Der Night of the Living Dead war ja tatsächlich das Debüt vom Romero, was Spielfilme angeht.
Irgendwo habe ich mal gehört, ich habe es versucht zu verifizieren und nicht mehr gefunden, dass der Romero eigentlich von vornherein einfach sozialkritische Filme oder Geschichten drehen wollte. Und halt draufgekommen ist, dass das halt keinen interessiert.
Also macht dann halt auf diese,
genau, dass er dann halt wirklich marketingtechnisch gesagt hat, okay, wenn mir die Leute anders nicht zuhören, dann mache ich halt einen Monsterfilm und packe meine Sozialkritik da rein.
Ja.
Habe ich aber jetzt in der Recherche tatsächlich nicht mehr verifizieren können.
Das klingt nicht ganz unwahrscheinlich, ja. Und bei dem Film hat er nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben, einen Schnitt gemacht und glaube Kamera da auch gemacht. Also das war wirklich sein Ding. Und interessanterweise hat auch das Remake, ein gewisser Zack Snyder, war auch sein Debüt-Langfilm.
Ja, und
also das Remake vom zweiten Teil, muss man dazu sagen, nicht vom ersten Teil.
Ja, also von Dawn of the Dead.
Genau.
Und wir reden immer, man sagt ganz gern Dawn of the Dead 2004, das ist das Remake von Zack Snyder.
Drehbuch James Gunn.
Potsblitz, habe ich noch im Kopf gehabt. Ja, und ich finde, dass das ein fantastisches Beispiel für ein unglaublich gutes Remake ist.
Bist du, glaube ich, nicht der Einzige, der das findet, ja?
Weil es das den Originalstoff liebevoll nimmt, also es ist nicht so, dass es irgendwie komplett drüber fährt, aber trotzdem so weit erweitert und ergänzt, dass es was Neues wird. Und was macht Zack Snyder? Er lässt die Zombies laufen. Mhm. Und das bringt halt eine komplett andere Dynamik rein. Und dadurch, finde ich, werden sie halt nochmal viel furchteinflößender, weil vorher waren es halt, war das Problem eher, dass es halt viele sind und irgendwann stehst du halt von einer Masse, wo du nicht mehr durchkommst, so eine Menschenfront. Mhm. Aber diesmal rennen die dir halt einfach nach und Tote haben einfach eine bessere Ausdauer als du.
Ja. Ich finde, es hat beides was.
Weil
es,
nicht aufs Cardio-Training vergessen.
wir haben ja eh schon öfters über, glaube ich, über Elevated Horror geredet und der Film It Follows hat ja die Prämisse, dass du kannst schon davon laufen, ja? Und du wirst ihm auch entkommen eine Zeit lang, aber es ist unaufhaltsam, ja? Es wird einfach dich verfolgen bis ans Ende deiner Tage. Und kann natürlich, hat natürlich beides seinen Reiz, aber ja, für einen Actionfilm, sage ich jetzt mal, und ich glaube, Dawn of the Dead 2.4 ist definitiv ein Actioner, oder? Kann man schon sagen. Macht halt auch.
Ich finde tatsächlich auch, was bei dem Film so geil ist, ist die Dynamik. Ja. Der Film geht ja wirklich von der ersten Sekunde los im Krankenhaus und dann kommt die Krankenschwester heim und das Nachbarkind steht plötzlich als Zombie in der Wohnung und der Film stresst einfach in einer Tour durch.
Und da macht es Sinn, wenn die schnell sind. Auf das wollte ich noch raus. Ja, da bringt eben die Dynamik rein, die du sonst nicht hast.
Ja, voll. Und damit hat er halt auch was begründet. Ich glaube, er hat mehr oder weniger die laufenden Zombies ins Leben gebracht. Ich kenne zumindest vorher keine laufenden Zombies. Und die werden ja dann durchaus aufgegriffen, eben zum Beispiel von Zombieland oder von...
Ja, World War C ist halt...
World War C.
Ja,
also
da, bei World da war es ja nochmal extremer.
Haben sie halt noch mal, also da haben sie wirklich ja gesagt, die sind eigentlich wie Wellen.
Wie
also
ein Schwarm oder mehr, sowas, ja.
Die einfach über dich herschwappen.
Genau.
Und dich überrollen.
Was dann auch eine, also wo Dawn of the Dead und Konsorten noch irgendwie so auf einem Mikrolevel sind, ja, da ist ein Zombie, der mir gefährlich wird, oder sind von mir aus 10 oder 100 Zombies, die mir gefährlich werden. Bei World War Z hast du halt wirklich so eine Makroansicht. Da hast du oft auch dann irgendwie die Aufnahmen von oben, wo du wirklich, wie du es beschrieben hast, so die Wellen, so ein Gewusel, ein Schwarm von Zombies, der einfach über die Masse kommt, ja, wo Zombies, die natürlich wenig Empathie haben, auch füreinander, übereinander drüber klettern und so einfach hochtürmen, bis sie dann über eine Mauer drüber schwappen können oder sonst irgendwas. Ja, das ist auch eine sehr interessante Gefährlichkeit, die dadurch entsteht.
Der Film hat überhaupt, ich meine, man kann einiges kritisieren an dem Film, finde ich. Also er ist teilweise nicht so richtig brillant erzählt, aber er hat super coole Ideen. Also ich finde es einfach nach wie vor so geil, dass Jerusalem einfach eine fette Mauer rumbaut hat, weil sie halt gesagt haben, okay, wir haben dieses Konzept, wenn irgendwie der Rat von 10 Leuten, wenn da einer sagt, na, wir machen das, dann machen wir das, wenn es zum Schutz dient. Mhm. Also bau mal eine Mauer um Jerusalem und oh, trifft sich gut, weil es ist Zombie-Apokalypse.
Mhm. Ja.
Ich hoffe, es war Jerusalem und nicht Tel Aviv. Ich weiß es nicht mehr.
ich keine Ahnung, sorry. Ist schon zu lange her, dass ich den gesehen habe, ja. Stimmt, Zombieland, der ist mir jetzt gar nicht mehr unterkommen, aber der war auch ganz lustig. Habe ich den zweiten Teil noch immer nicht gesehen, aber war auch ein witziger Film.
Das ist ja auch geil, dass du quasi dieses Genre so unterschiedlich erzählen kannst.
Ja,
also du kannst quasi.
Das wollte ich gerade raus, ja.
Okay, sorry.
Na, alles gut. Bitte, fahr fort.
Naja, genau, du kannst halt sowas machen wie Fist of Jesus, du kannst sowas machen wie Zombieland, du kannst sowas wie Shaun of the Dead machen.
Exakt, ja.
Und du kannst halt auch, du kannst Sozialkritisches machen, wie Dawn of the Dead, Night of the Living Dead. Und du kannst halt einfach so wirklich einen Splatter-Nazi-Trash machen, wo halt irgendwelche Nazi-Zombies in irgendeinem Nazi-Bunker irgendeinen Scheiß machen. Es gibt halt echt viele, viele, viele Ausprägungen davon.
Voll.
Und oder du kannst auch 14 Staffeln lang Serien dazu machen, wo dann irgendwelche Spin-offs dazu kommen.
Jetzt hast du mir zwei Sprungpunkte gegeben, Absprungpunkte. Aber ich werde den ersten chronologisch aufgreifen. Nazi-Zombies. Weißt du, wohin uns das führt?
zu Operation Overlord, den ich nicht gesehen habe.
Nein, zu Call of Duty, aber Operation Overlord ist auch ein guter Punkt. Habe ich nämlich auch nicht gesehen, aber ja, auch interessant. Call of Duty.
Wobei der ganz nämlich, gut sein soll.
Ja, kann eh sein, ja. Call of Duty hat nämlich tatsächlich ja auch
Nazi-Zombie-Modus
bekommen mit einem Teil, den ich glaube ich nicht gespielt habe. Der war so fünfter Teil oder so. World at War, ja. Der war nach Modern Warfare. Aber World at War hat der damals geheißen. Und später haben dann auch andere, also Call of Duty wird ja von unterschiedlichen Studios entwickelt, die sich so abwechseln. Ich mache einen, machen die einen, dann macht ein drittes Studio einen und dann bin wieder ich dran. Also
sie arbeiten parallel dran, aber es veröffentlicht halt jedes Jahr
ein Studio. Genau. Und eins dieser Studios macht immer oder hat damit angefangen, dass es diese Zombie-Mode einbaut. Ja. Ich habe den auch irgendwann mal gespielt, aber ich glaube, es war nicht der World at War Mode. Es war entweder Modern Warfare 3 oder Black Ops. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch nicht lang gespielt, muss ich auch zugeben.
Aber es ist der Horde-Modus wahrscheinlich.
Richtig, so Survival-Modus, ja. Also der, den ich gespielt habe, da bist du in einem Haus und es ist auch Koop. Und musste ich eben einfach, es geht darum, wie lange überlebst du? Und die Zombies werden immer mehr und immer größer und halten immer mehr aus. Und ja. Und ich glaube, dass das durchaus auch ein bisschen ein Inspiration war für Left 4 Dead. Hast du das mal gespielt?
Ja, es hat mich ehrlicherweise nicht geschert.
Ich habe es auch nicht lang gespielt, aber es war cool, weil es halt Koop war. Ich habe schon immer ganz gern diese Koop-Spiele gespielt, wo man mit seinen Freunden gemeinsam gegen die Welt gekämpft hat. Klar, Multiplayer, LAN-Party-mäßig gegeneinander, auch lustig. Aber da konnte man halt, da konnte man halt gemeinsam gegen die Welt spielen, was auch einen Reiz hatte.
Ja, was ich prinzipiell auch cool finde, nur was mich dran gestört hat, ich habe die Welt so unglaubwürdig gefunden. Ich habe so konstruiert gefunden, dass du halt diese fünf Zombie-Typen hast, oder wie viele auch immer. Die Hexe und diesen und jener.
Ja, und der explodiert und der.
Und du, das muss gegen den machen, das muss gegen den machen. Das war für mich zu konstruiert. Deswegen habe ich ihnen irgendwie die Welt nicht abgekauft. Und das Spiel mag sicher gut sein.
Ja. Also und du hast halt gewusst, wenn du dann Tunnel reingehst, wird hinter dir gleich was runterfallen und du bist dann eingesperrt oder sowas, ja.
Ja, also es war mir irgendwie echt zu konstruiert.
Ja. Okay. Gibt's Zombie-Games, die du gern gespielt hast?
So viele. Also ich muss
gestehen,
Resident Evil habe ich eigentlich habe ich eigentlich erst mit Teil 4 begonnen.
Ja.
Und jetzt diese relativ guten Neuauflagen auch ein bisschen gespielt.
Ja. Also die Remakes? Resident
Evil, die Remakes. Heißt?
Ja.
Oder halt, ja, es sind eigentlich richtige Remakes.
Ja.
Wir haben ja auch über Resident Evil 7, 6, 7.
Ich weiß nicht mehr, 7 war es, glaube ich, oder?
7, über 7 haben wir geredet mit dem Sebi.
Ja.
Haben wir eine Podcast-Folge gemacht.
Ja.
Die sind natürlich auch ganz cool und kann man auch wirklich spielen, die Remakes. Das Vierer hat echt coole Momente gehabt. Also beim Vierer waren wir in Spanien eigentlich den Großteil der Zeit. Und das hat so richtig Momente gehabt, wo du halt wirklich in so ein spanisches kleines Haus reingehst. Und es kommen halt Zombies und du schiebst noch schnell irgendwie eine Kommode vor die Tür und einen Schrank vors Fenster, nutzt die Zeit, die du gewonnen hast, diese 3 Sekunden, bis sie doch durchbrechen, um schön Munition aufzusammeln, rennst drauf in den ersten Stock, stellst dich an die Treppe, ballerst alles ab, was irgendwie die Treppe raufstürmt, kriegst schon Panik, weil halt hinter dir durch die Fenster auch schon welche reinkommen. Und im letzten Moment hechtest du halt im ersten Stock dann mit einer Hechtrolle aus dem Fenster raus. Also das hat echt intensive Momente gehabt. Ich habe nicht das Remake, das jetzt rausgekommen ist, sondern das Vierer tatsächlich nochmal gekauft und gespielt. Ich bin mit der Steuerung nicht mehr zurechtgekommen. So eine beschissene Steuerung. es ist so unglaublich, wie...
Das hat ja diese Tanksteuerung, gell, wo man...
Das Vierer hat keine Tanksteuerung mehr, aber du kannst zum Beispiel nur schießen, wenn du stehst. Also du laufst mit dem Controller, weil es nämlich ursprünglich auf GameCube rausgekommen ist und ich glaube, die haben nur einen Controller gehabt. GameCube. Also das Pad, glaube ich, hat nur einen Joystick gehabt.
Aha. Ach so, ja, stimmt. Dass du wirklich 2 Joysticks hast, das war dann erst später Standard, ja.
Naja, das PlayStation hat das schon recht bald gehabt.
Wirklich? Ruhig,
auf jeden Fall.
Okay.
Auf jeden Fall hast du halt bei Resident Evil 4 im Ursprünglichen musst du stehen bleiben und ballern. Also du verwendest den Joystick, den du zum Bewegen verwendest du auch zum Ziel.
Aha.
Also du bleibst halt stehen, ziehst Waffe und zielst dann mit dem Joystick, mit dem du dich eigentlich bewegst. Und vielleicht bin ich es einfach gewohnt, mit dem rechten Joystick zu zielen und nicht mit dem linken. Vielleicht war das Problem, aber ich habe es echt nicht mehr spielen können.
Okay.
Und auch natürlich hakelig und steife Bewegungen. War aber ein cooles Spiel. Dann ist natürlich auf der Xbox 360 rausgekommen Dead Rising. Das war im Prinzip Dawn of the Dead, das Spiel, nur ohne Sozialkritik.
War das das mit, wo man auf so einer Insel war und recht fetzig und rockig und so?
Na, du meinst Dead Island.
Ah, ja, okay.
Du bist in einer Shopping Mall, Third Person, du bist ein Fotograf, der abgesetzt wird, um die Zombie-Apokalypse zu covern. Das Spiel hat 72 Stunden Spielzeit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das in Echtzeit war, aber halt, es läuft halt so ein Timer.
Okay.
Und was du in diesen 72 Stunden machst, ist eigentlich deine Sache. Also, ob du die Main Quest verfolgst, ob du es durchspielst, ob du einfach nur Zombies schlachtest.
Okay.
Du kannst halt in dieser Shopping Mall so frei nach Romero schauen, ob das zum Überleben reicht. Du kannst einfach alles verwenden. Du kannst ins Spielzeuggeschäft gehen, einen großen Lego-Kopf nehmen und den Zombies aufsetzen. Du kannst das Plastiklaserschwert nehmen und relativ nutzlos auf sie einkloppen. Du kannst ins Schmuckgeschäft gehen und die Zombies mit Diamanten bewerfen. Du kannst sie mit Brötchen aus der Bäckerei bewerfen. Du kannst sie mit dem Samurai-Schwert aus dem Waffenladen zerschnetzeln.
Also du kannst einfach alles machen. Klingt sinnvoller als Brötchen.
Richtig, richtig launig. Also es macht einfach super Spaß. Ist aber auch ein verdammt schweres Spiel. Also wenn du wirklich versuchst, die Quests zu machen, dann gibt es natürlich auch Endgegner, dann kommst du halt irgendwo in einen Raum, wo sich ein Verrückter verschanzt hat, der auf dich ballert und so.
Aber kein Zombie ist,
oder? In der Nacht. Genau.
Aha.
Und du hast also Quests, wo du Überlebende zurück in dein Versteck bringen musst und so.
Aha.
Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich glaube, mittlerweile gibt es 3 oder 4 Teile. Die restlichen haben mir dann irgendwie nimmer zugesagt, weil es dann irgendwie alles ein bisschen zu sehr auf 11 dreht war.
Aha.
Und dann halt auch schon irgendwie so aus einem VW-Käfer und einem Rasenmäher und einer Sense irgendwie so ein Mad Max-Monstermobil machst und so. ja, aber das Einser war super cool. Und dann gibt es natürlich Days Gone, das habe ich nicht gespielt, dürfte auch ganz cool sein, wo die Zombies auch eher so wellenmäßig daherkommen. Aber ich wollte tatsächlich über ein Spiel sprechen, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und über Resident Evil redet eh jeder. Aber ich sage jetzt was, wo ich glaube, dass noch nicht viele Leute drüber geredet haben.
Okay.
Und das ist ein Spiel namens Zombie Night Terror.
Okay.
Das habe ich weiß gar nicht, ich bin in irgendeinem Sale drüber gestolpert, habe gefunden, dass es nett ausschaut, so eine richtig hübsche Pixelgrafik.
Mhm.
Und es sind im Prinzip Lemminge mit Zombies. Also du hast dann eine schöne 2D-Welt von links nach rechts. Und du hast verschiedene Aufgaben, zum Beispiel infiziere alle oder mach alle Menschen zu Zombies in der Stage oder zerstör das Auto oder, also du hast halt so Aufgaben und im Endeffekt musst du halt mit deiner Horde Zombies von A nach B kommen und die besonderen Fähigkeiten der Zombies nutzen, um den Parcours quasi zu meistern. Also wenn zum Beispiel ein Abgrund vor dir ist, wo die Zombies unterstützen würden, Lemmingsmäßig und sterben, verwandelst du einen der Zombies dann halt in einen, wie heißen die, Super Mutant, glaube ich.
Okay.
Der verwachst dann so mit dem Boden und kann die Zombies in eine andere Richtung locken, also quasi ein zombisches Verkehrsschild. Dann schaltest du halt immer mehr Fähigkeiten frei, dass die Zombies explodieren können oder du kannst die Zombies auch opfern, damit du wieder DNA kriegst. Mit der DNA kannst du dann halt wieder neue Fähigkeiten kaufen und so weiter. Und das macht echt Laune, weil es halt wirklich ein Puzzlespiel ist. Weil bei mir kommt dann so der Perfektionswahn durch, dass ich halt sage, okay, ich will die Aufgabe halt jetzt wirklich schaffen.
Mhm.
Du schließt das Level relativ einfach ab, aber dass du halt die Spezialaufgabe, die Challenge schaffst, da musst du dann halt teilweise echt hart kombinieren. Also und auch gut timen. Du kannst auf Pause drücken und dann halt die Befehle verteilen, aber zum Beispiel musst du da in der U-Bahn alle Leute töten. Du hast unten die U-Bahn und oben hast du Häuser und kleine Shops und so weiter. Und teilweise hast du halt auch Leute in Räumen, wo du gar nicht reinkommst. Dann musst du halt zum Beispiel, wenn sie runter in die U-Bahn stürzen, dann sterben deine Zombies, weil es halt zu hoch ist. Sie fallen runter und sind Gatsch.
Okay.
Und bis ich da mal draufgekommen bin, dass während sie fallen, ich kurz bevor sie unten, also da fallen dann halt 4, 5 Zombies gleichzeitig runter. Und dann kurz bevor der Erste den Boden berührt, bringe ich den zur Explosion, weil ich kann ja die Zombies explodieren lassen.
Mm.
Und durch die Explosion werden die dann auf die Seite geschleudert und so überleben sie es dann. Den Sturz. Also der Erste stirbt, aber die restlichen 3 sind dann in der U-Bahn und sind alle Menschen in der U-Bahn. Und gleichzeitig musst du aber oben halt auch irgendwas auslösen, weil sonst verpasst da wieder 3 Menschen, die sich sonst irgendwo verstecken und in Sicherheit geraten. Und da kommt so richtig dieser Perfektionswahn, der echt Laune macht. Also es ist echt, echt ein liebes, schönes Puzzlespiel mit einer schönen Pixelgrafik und kann ich jedem nur empfehlen und ist im Sale wahrscheinlich auch immer wieder um 2-3 Euro zu haben.
Cool. Wie hieß das nochmal?
Zombie Night Terror.
Und Night Nicht wie Nacht. Also Nacht, okay. Nicht wie der Ritter. Okay.
Und das von der Aufmachung her tut es ein bisschen wie so ein Trash-Film aus den 80ern.
Cool.
Aber ja, ich weiß nicht, es war halt wirklich so ein Glücksgriff, den ich in irgendeinem Steam-Sale mal erwischt habe.
Und auch gespielt habe.
Ja, und relativ lang sogar. Also ich glaube, Steam hat gesagt, 6-7 Stunden habe ich es gespielt. Und das ist, ist wahrscheinlich tatsächlich eines der meistgespielten Spiele. Ich habe natürlich Spiele, die ich viel mehr gespielt habe, aber dann hast du halt auch viele Spiele, wo du dann mal kurz 3 Stunden reinschaust oder so.
Mhm.
Ja. Und worüber ich auch noch reden will, ist, obwohl ich es nicht gespielt habe, aber da würde ich dich fast einladen, Project Zomboid. Hast du davon nochmal gehört?
Nur den Namen. Also ich habe es nicht gespielt, nicht wirklich recherchiert, aber ist mir schon untergekommen, der Name.
Also es ist sehr gehypt. Das ist, glaube ich, in jedem Gaming-Podcast, den ich irgendwie höre, wäre es mittlerweile mehrfach vorgekommen. Mhm. Es ist hässlich wie die Nacht. Es schaut aus wie Sims 1. Nur viel, viel größer. Also als hättest du eine ganze Stadt. Und dann, oder sagen wir so einen ganzen Landstrich Sims 1. Und ja, das ist halt eine Zombie-Simulation, die deine Frage, wie man am besten überlebt, auf die Probe stellt. Also du hast halt verschiedene Perks und dann tust du halt in dieser Sims-Welt herum überleben, versuchen und musst halt wirklich an alles denken.
Dass das man auch das aufsperren
muss, bevor man losfährt. Survival-mäßig.
Okay.
Du musst das Auto, wenn es kein Benzin mehr hat, musst du es voll tanken.
Ja.
Lärm zieht Zombies an, Waffen werden hinig, craften.
Okay. Du musst
Bücher lesen, um Skills aufzuleveln und so weiter. Und es dürfte auch einen ganz lustigen Koop-Modus haben, dass du halt wirklich zur Zeit durch diese Zombie-Apokalypse tollen kannst.
Ah, oh, interessant.
Also okay. Das steht definitiv noch auf meiner Liste der Zombie-Spiele.
Project Zomboid? Zomboid.
Mhm. Ist auch, glaube ich, irgendwie 10 Jahre im Early Access gewesen oder so. Vielleicht noch immer drin.
Deswegen schaut es so aus, wie es auch schon.
Ja, aber es dürft wirklich, also die Gaming-Podcasts, die ich gehört habe, die sind wirklich alle hellauf begeistert davon.
Ja.
Ja, Mo, wie geht's dir mit Zombies?
Ja, ich habe auch so im Vorgang schon ein bisschen, auch bei dir schon angekündigt, es ist nicht unbedingt so mein Genre und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Also, ich habe jetzt also ein bisschen geschaut, was ich so geschaut habe oder gespielt habe und so weiter. Aber tatsächlich der durchaus oft interessante Ansatz vom Philosophischen her interessiert mich sehr selten, weil ich glaube halt, dass Zombies deswegen interessant sind, weil es sind zwar Monster, aber wir wissen, dass jeder Zombie mal ein Mensch war, ja. Und das ist ja schon oft dann auch das Thema von zum Beispiel einem Walking Dead, ja, dass du gesagt, deinem Nachbar als Zombie über den Weg rennst, ja, oder deiner Ex-Geliebten oder deinem Kind oder whatever, ja. Das finde ich schon auch interessant.
Bei Walking Dead dann, ich meine, ich habe Walking Dead jetzt nicht so intensiv geschaut, aber ist es dann nicht auch so, dass dann im Endeffekt immer die Menschen die Bösen sind?
Nee, natürlich. Zombies? Letzten Endes kommt man dann immer drauf, dass die Menschen das eigentlich böse sind, ja. Ich meine, ich glaube, bei Walking Dead hat das unterschiedliche Gründe. Einer davon ist, es ist, glaube ich, nur ein Stück lang lustig, gegen Zombies zu kämpfen. Irgendwann gehen eine Idee aus, wie man jetzt gegen Zombies kämpfen kann. Oder die, vielleicht sind die Zombies auch schon ausgestorben. Nein, das nicht. Aber da braucht es dann gruppendynamische neue Impulse, um wieder Story anzutreiben. Oder halt, du triffst andere Menschen, böse Menschen, whatever, ja.
Aber hast du Walking Dead geschaut eigentlich?
Ich habe versucht nochmal zu recherchieren, wie weit ich es geschaut habe. Ziemlich sicher bis zur 6., vielleicht auch zur 7. oder gar zur 8. Season von 11. Also die sind 2022, ist es fertig worden. 2010 hat es angefangen, gab dann eben 11 Season und mittlerweile auch mehrere Spin-Offs, glaube ich.
Ja, 4 Walking Dead und
The Ones Who Live oder wie der neueste heißt oder so, habe ich dann alles nicht mehr geschaut. Ja. Ich habe sogar mal in die Comics reingelesen, aber die haben mich vom Writing her nicht wirklich abgeholt, muss ich zugeben.
Mich haben die vom Style her nicht abgeholt. Ich finde, die waren zu comic-mäßig. Also die sind so ein bisschen ein realistischerer Look besser dann.
Aber was ich vorher schon mal ansprechen wollte, es gab ja auch, glaube ich, auch durchaus gelobte Spiele dazu, ja, diese Telltale Games, was ich sogar besitze, aber glaube ich, vielleicht summa summarum eine Stunde gespielt habe oder so. Aber da war ja auch oft dann das Philosophische, das Moralische, ja, das Ethische.
Ja, und vor allem da ist es wie halt, dass du die Entscheidungen treffen musst.
Ja, genau.
Aber mein Problem dabei ist, dass ich mit späteren Telltale-Spielen begonnen habe, die halt besser inszeniert waren alle miteinander. Die sind halt ein bisschen dynamischer. Ich finde, das erste Walking Dead Telltale ist halt schon noch sehr starr und mit unspektakulären Kameras und so weiter.
Und also Walking Dead walkt damit deine anderen dann runnen konnten.
Ja, voll. Also, und ich habe halt leider Gottes mit Tales from the Borderlands begonnen, das ich sehr viel besser finde.
Mhm.
Und dann auch die Batmans und die, wird das mit dem Wolf geheißen?
Keine Ahnung.
Wolf Among Us?
Mit dem Wolf.
Das mit Among Us.
Ah, Wolf Among Us klingt nach etwas, was es gibt, ja.
Also das ist auch ziemlich cool. Das spielt halt in einer Märchenstadt, also moderne Zeit.
Ist das so wie Werwolf, das Gesellschaftsspiel? Werwolf?
Nein, gar nicht. Es ist eine Stadt und in der Stadt leben aber halt Fabelwesen, also Schneewittchen und der Wolf und so weiter. Okay. Die leben halt alle dort und du spielst halt den Wolf, der halt der Detektiv in der Stadt ist und der versucht einen Mord aufzuklären.
Interessant.
Hat sich auch irgendwie eine Comicvorlage oder was, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch cool gewesen. Und das Game of Thrones Spiel hat mir eigentlich auch relativ gut gefallen. Da war ein bisschen das Problem, dass du halt die Story aus der Serie kennst. Und wenn du jetzt plötzlich vor der Entscheidung stehst, stich Ramsay ab oder tu es nicht. Und du weißt halt einfach, dass er in der Story aber 2 Staffeln später noch seine Schandtaten treibt.
Ja.
Dann musst du halt irgendwie entscheiden, spielst du jetzt wirklich, tust du so, als würdest du die Serie nicht kennen und versuchst du Ramsay abzustechen. Also versuchst du in Character zu bleiben oder halt dein Hintergrundwissen zu nutzen. Darunter hat das Spiel, finde ich, ziemlich gelitten, dass du einfach zu viel aus der Serie gekannt hast.
Verstehe.
Ja, aber ist natürlich auf jeden Fall auch wieder sein eigener Genrezugang, dass ich halt mehr oder weniger, das sind ja eigentlich die modernen Adventures, dass du halt quasi ein Adventure zu Zombies erzählst und nicht nur irgendwie Resident Evil Survival Horror.
Ja. Naja, sehr cool.
Wie schaut's mit Plants vs. Zombies aus?
Habe ich eine Zeit lang sehr gern gespielt, muss ich echt zugeben. Ich überlege gerade,
wo ich
gespielt habe. Aber
mega Bock drauf.
Ja, es war immer ganz cool. Ja. Und ich glaube, da gab es dann sogar mal so einen Free-to-Play-Titel von EA. Hat das nicht EA gekauft oder so?
Ich glaube, es war andersrum. Ich glaube, es war erst Free-to-Play, dann hat es EA gekauft und dann.
Also ich habe das mal ziemlich lang, ziemlich viel gespielt, weil weiß nicht mehr genau auf was, aber war mal eine Zeit lang sehr beliebt bei mir im Haus. Ja, na also es gibt tatsächlich ein paar Zombie-Medien, mit denen ich meine Freude hatte, aber dann eben selten so aus diesen moralisch-ethisch-sozialkritischen Metagründen, sondern einfach, weil es coole Filme waren. Ja. Also 28 Days Later war natürlich cool, müsste ich mir mal wieder schauen. Übrigens, Alex Garland Drehbuch, sorry, was sagst du?
Hast du den zweiten auch gesehen?
Habe ich, glaube ich, nicht.
Der war auch halt nicht mehr so geil.
Ja.
Aber und Alex sonst, Garland Drehbuch, ja. Teil 3 ist confirmed.
Von 28 Days later? Okay.
Ja.
Cool. Ist es dann 28 Months later oder was ist
Nein,
das dann?
Years,
okay. Ja, ist eh schon fast zu lang her, gell? 2002 ist der 28 Days later rausgekommen. Dann Shaun of the Dead hast du eh schon genannt, ist natürlich schon einfach ein saucooler Film. Quasi, weil wir schon bei Debüts waren von Zack Snyder, George Romero, mehr oder weniger auch ein Debüt. Also er hat 1995 schon einen Film gemacht, aber der hat nie einen Verleih gefunden. Und dann hat er 2004 Shaun of the Dead gemacht. Und mit dem ist er natürlich auch durchgestartet. Ja. Ich habe dann auch noch, kennst du den Warm Bodies? Der ist mir noch eingefallen.
Den habe ich auch noch auf der Liste stehen.
Ja,
noch
nicht der war echt ganz nett, ja.
Vor allem, ist halt auch wieder so eine geile Idee, dass du halt einfach Romeo und Julia mit Zombies erzählst.
Ja, genau.
Und wenn wir schon dabei sind, dann muss man natürlich auch Pride and Prejudice und Zombies erwähnen.
Den ich nicht gesehen habe, ja. Den habe ich nicht gesehen. Hast du den gesehen? Oder
ja,
gelesen?
Ja, das Sneak mal.
Ah, okay.
Ist nicht, aber in der Sneak war lustig. Es ist halt wirklich die Geschichte von Pride and Prejudice.
Okay.
Aber plötzlich bricht Zombie-Apokalypse aus und sie müssen sich halt gegen Zombies wehren.
Okay. Na, aber koreanischer Film Train to Busan war auch ganz cool.
Habe ich viel Gutes gehört, aber nicht gesehen.
Ja, ist halt hauptsächlich so ein wir müssen überleben Film. Ja. Aber sehr, sehr cool, sehr effektiv. War auch geil. Aber sehr interessant bei den Serien. Also wir haben ja Walking Dead, haben wir schon geredet, auf das will ich jetzt nicht raus. Mhm. Last of Us haben wir ganze Podcast-Folgen dazu gemacht, gerne reinhören. Aber eins meiner so Serien, die fast niemand gesehen hat, die dann nach 3 Seasons gecancelt wurden, ohne dass sie jemals fertig erzählt wurde, was ich super schade finde. Nein, nicht iZombie, habe ich nie geschaut, sondern Santa Clarita Diet.
Da geht's um Zombies?
Ja,
du hast es versucht zu pitchen und das ist ja auch prinzipiell gelungen. Und ich weiß eigentlich gar nicht, woran es gescheitert ist.
Ja, also es ist jetzt nicht so die Zombie-Apokalypse, aber es gibt vereinzelt Zombies. Was wäre, wenn deine Frau quasi ein Zombie wäre? Ist so ein bisschen die, Der Elevator-Pitch.
Aber sie kann reden und oder ist sie ein...
Ja.
Zombie.
Na, lass mich überlegen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Schon zeitlich, aber ziemlich sicher. Sie kann reden und alles. Sie muss halt nur leider Menschen essen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und Timothy Olyphant und spielt den braven Mann von der Drew Barrymore, die ein Zombie wird. Und auch der Rest vom Cast fand ich sehr sympathisch. Echt eine super nette Serie. Fand ich super schade, dass die nach 3 Season, ohne dass sie es fertig erzählt haben, weil es gibt dann auch so eine Geschichte. Sie versuchen halt natürlich Wege zu finden, wie sie halt überleben kann und wie vielleicht wieder geheilt werden kann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, was passiert. Aber es passieren Sachen und sie treffen dann Leute. Ladida, ja. Aber nach 3 Seasons war Schluss leider. Wurde gecancelt. Fand ich schade. Aber habe ich sehr gern geschaut. Fand ich super nette Serie, Santa Clarita Diet. Schwierig, das zu empfehlen, weil halt unfertig. Das ist, ja. Aber das, was da war, hat mir sehr gefallen, ja. Okay. Das ist jetzt sozusagen mein Spicy-Pick für etwas, was, glaube ich, nicht so viele Leute kennen.
Ja, also ich habe nicht gewusst, dass es um Zombies geht. Ich habe gewusst, dass es um Menschenfleisch geht. Das geht irgendwie aus Postern und Trailern hervor. Aber das ist so, dass sie quasi ein Zombie ist. Lustig.
Ich schaue jetzt mal kurz nach, ob die Serie sich selbst als Zombie, der schon, also auf Wikipedia findet man das Wort Zombie, wird erwähnt, ja. Genau. Also... Untot, wie auch immer, ja. Aber.
Irgendwann hat es auch mal ein Spiel gegeben, während es geheißen, ich weiß nicht mal mehr, ob es Xbox oder 360 war. Stubbs vs. Zombie, wo du halt auch quasi die Perspektive wechselst und den Zombie spielst. Und ich glaube, du kannst dann halt auch mit verschiedenen Fähigkeiten so andere Zombie-Leute zu Zombies machen und so.
Okay, ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt, aber das kennt man leider noch nicht untergekommen. Also. Das Bild was? Vielleicht mal gesehen, aber pff, Rebel Stubbs without the plan. Was? Nein, without the pulse. Sorry. Rebel without the pulse.
Ich hab's auch nie gespielt, aber ja, ich glaube, es ist alles gesagt, was man zu Zombies sagen kann. Also abgesehen von diesen 10 Milliarden schlechten Nazi-Zombie-Filmen, die irgendwie gefühlt jedes Jahr in manchen Bereichen und Nischen erscheinen.
Also von den ganzen Dingen, die wir jetzt erwähnt haben, und jetzt mal
Jesus.
unabhängig davon, was sie für einen Impact auf das ganze Genre hatten. Aber wenn du jetzt eins dieser Elemente nehmen müsstest für die einzelne Insel, was würdest du dich entscheiden? Für einen Film, ein Buch, eine Serie, Game?
Du meinst Unterhaltung?
Ja. Gibt es da ein Zombie-Stück, wo du sagst, das ist eindeutig mein Lieblings-Zombie-Ding?
Für die einsame Insel, glaube ich, würde ich fast dieses Projekt Zomboid mitnehmen, weil das klingt so, als könnte man am längsten Spaß haben.
Okay, ja.
Und du?
Ja, ich habe jetzt schon so überlegt. Also, wie gesagt, es ist nicht ganz mein Genre. Santa Clarita Diet fand ich sehr geil. Und Shaun of the Dead ist halt auch so ein Kultfilm. Ich glaube, den ist halt eine der Dinge, die man oft schauen kann und sie wird nicht so schnell fad.
Okay.
Ich glaube, ein Dawn of the Dead 2004 wird schneller fahrt als Shaun of the Dead, glaube ich. Auch wenn sie im selben Jahr erschienen sind.
Finde ich tatsächlich andersrum. Also ich habe, glaube ich, beide schon ein paar Mal gesehen. Und finde, was mich bei Shaun of the Dead unglaublich nervt, warum ich finde, dass der überhaupt keinen Wiederschauwert hat, sind diese Szenen, die sich wiederholen. Dieses, nein, wir machen es so. Weiß, was du meinst. Du siehst dieselbe Szene nochmal. Nein, wir machen es so. Und mit leichter Variation. Das hat leider Gottes, wie es der Regisseur...
Edgar Wright, ja, das ist sein Ding, ja, das macht das ja gerne und absichtlich. Ding
und ich liebe Scott Pilgrim, aber dieses Wiederholen nervt mich unglaublich, weil ich mir einfach denke, du betrügst mich da gerade, ich habe die Szene schon gesehen, auch wenn sich jetzt ein bisschen was verändert hat, ich hab's schon gesehen.
Ja, diesmal sind Zombies drin, jo.
Zeig mir was Neues.
Beim ersten Mal waren es noch keine Zombies.
Was ist, wenn ich mich für Supernatural entscheide? Darf ich dann nur die Zombie-Folgen sehen oder darf ich alle für 14 Staffeln haben?
Du darfst dann nur die Zombie-Folgen sehen. Nein, dann nehme such der Walking Dead an. Wenn es um Länge geht, dann such der Walking Dead an.
Ich finde Walking Dead einfach nicht so geil. Und bei Supernatural fehlen mir noch 5 Staffeln oder 6. aber bei The Walking Dead kann man vielleicht noch kurz erwähnen, dass die erste Staffel ja durchaus dramatische Drehbedingungen gehabt hat. Also da hat es relativ viel Kritik gegeben, ich glaube, erstens von den Drehbedingungen, dass halt mit den Schauspielern ziemlich scheiße umgegangen worden ist. Aber, glaube ich, auch mit den mit, wie heißt der, Robert Kurtzman? Nein.
Kirkman.
Der Produzent oder Regisseur von der ersten Staffel, der unter anderem...
Die Drehbücher, die... Ach so, also der Robert Kirkman hat die Comics geschrieben.
Okay, wie heißt der Typ, der Shawshank Redemption gemacht hat? Weil der nämlich in der ersten in der ersten Walking Dead Staffel Regie geführt oder produziert oder irgendwas, war halt irgendwie beteiligt.
Shawshank, jetzt hast du mir zu schnell gefragt, das Frank Darabont.
Schau mal kurz, ob der bei Walking Dead.
Ja,
genau. Gut, also ich habe mein 2014 DVD-Warum-Wissen noch halb extrem.
Ja, Executive Producer, ja, also
genau, Produzent. Und der ist halt scheinbar von den anderen richtig rausgemobbt worden, was ich, also nicht von den Schauspielern, sondern von den restlichen Produzenten und so weiter, weil sie halt irgendwie da Differenzen gehabt haben. Was ich halt relativ hart finde, weil Shawshank Redemption als einer der besten Filme aller Zeiten gilt und dem dann halt sagen, geh scheißen, wir brauchen dich nicht, finde ich irgendwie...
Also er war Showrunner, ja, tatsächlich, ja. Und wurde da also entfernt sozusagen.
Und das hat bei mir irgendwie immer so ein bisschen mitgeschwungen, dass ich...
Okay.
Also es ist, finde ich, ein bisschen so, wie wenn es dann irgendwie so Filme mit MeToo-Schauspielern oder so siehst, wo du dann halt auch so denkst, okay.
Ja,
oder von mir aus MeToo ist vielleicht nochmal eine Stufe höher, aber ich tue mir halt jetzt mittlerweile nach diesem ganzen Amber Heard Johnny Depp-Ding auch schwer, einen Johnny Depp-Film zu genießen.
Ich weiß, was du meinst, ja. Denk,
wurscht, wer recht hat, du bist trotzdem ein Arschloch.
Ja, zumindest für Frank Darabont, was ich da jetzt gerade so auf der Wikipedia sehe, die dürften sich außergerichtlich dann noch auf 200 Millionen Zentimen geeinigt haben.
Okay.
Ist ein gutes Körperaufwert, ja. Ich weiß nicht, ob er es wirklich gekriegt hat, aber ich glaube, das dürfte dann schon passen, ja.
Ja, und mein Problem mit Walking Dead war halt auch, dass ich finde, es gibt irgendwie, fast alle Charaktere sind halt einfach wurschtlich. Und das war auch irgendwie so die Zeit mit House of Cards und so weiter. Das war irgendwie gerade modern, dass du in Serien nur unsympathische Charaktere hast.
Oh ja.
Und will ich nicht sehen. Ich will nicht lauter Arschlöcher beim Arschlochsein zwischen.
Ja, klar. Und gerade in so Zombie-Apokalypse ist sich halt dann jeder selbst der Nächste und so weiter. Ja.
Aber ist dann die späteren oder Staffeln kenne ich halt nicht so gut, aber sind dann die Charaktere halt nicht auch irgendwie so Klischee-Abziehbilder, so mit Samurai-Schwert und Cowboy?
Nein, ein bisschen. Aber es ist zumindest nicht die asiatische Figur, die das Samurai-Schwert hat, sagen wir es mal so, ja. Aber ich weiß, was du meinst, in der ersten Season. Dann geht auch nur die Frau von irgendwem fremd mit einem anderen aus der Gruppe und so einen Scheiß. Da denkst du echt,
das wirklich sein in der fucking
Zombie-Apokalypse. Ja, wirklich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Kannst du dich nicht zusammenreißen?
Können sich nicht alle zusammenreißen, ja. Das ist. Aber das wurde dann, glaube ich, sogar besser. Aber hey, ist jetzt schon wieder sehr lange, ja, dass ich es geschaut habe. Ich habe ja auch dann aufgehört damit, weil irgendwann war es mir dann auch. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich aufgehört habe. Hat sich wiederholt, die Leute waren. Ich hatte auch niemanden mehr in der Gruppe, wo man gedacht habe, ja, zu dem helfe ich oder so, oder vielleicht zu wenig. Und wenn du dann 10 Minuten jede Woche von der Figur siehst, die dich eigentlich interessiert, und der Rest sind Leute, die dich nicht interessieren, irgendwann habe ich dann aufgehört damit. Ja. Naja.
Aufhören könnte unser Stichwort sein. Ne?
Machen wir das auch mal, ja, genau. Also, Jo. Erstmal natürlich noch danke, dass du jetzt seit 4 Jahren mit mir diesen Podcast machst. Das freut mich sehr.
Jedenfalls.
Und danke, dass ihr, liebe Zuhörenden, mit uns dabei seid. Vielleicht gibt es ja Leute, die uns seit 4 Jahren horchen. Wenn dem so ist, lasst es uns gerne wissen. Wir würden uns natürlich sehr freuen über Feedback. Aber natürlich Feedback aller Art. Auch konstruktive Kritik hören wir gern. Oder auch einfach, wenn ihr Fragen habt. Wenn wir einen wichtigen Zombie-Film, ein richtig cooles Zombie-Game vergessen haben, ein Arbeitskollege von mir hat mal dieses Walking Dead Handygame ziemlich gesüchtelt, hat er gesagt. Keine Ahnung.
What?
Ja. Wurscht. Wenn wir was vergessen haben, lasst es uns wissen. Oder sämtliche Zuschriften, wir freuen uns drüber. Ihr könnt uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen. kinofilme.com/eskapoden. Unter jedem Beitrag gibt es die Kommentarmöglichkeit. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Das ist eskapoden@kinofilme.com. Und sonst... Theoretisch sind wir auch noch auf Twitter erreichbar, @eskapoden, Verzeihung, X. Aber
X, vormals Twitter.
Genau. Da posten wir eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Also, aber wenn ihr uns was schreibt, kriegen wir es wahrscheinlich mit. Hoffentlich. Wenn uns die App eine Push-Notification durchboxt. Ich habe die App noch immer installiert. Aber ich habe sie seit sie sie auf X umbenannt haben, nicht geupdatet. Meine App heißt immer noch Twitter auf meinem Handy. Ich habe einfach das Auto-Update abgedreht und ich vermisse keins der neuen Features, sage ich jetzt mal. Ja. Ich brauche kein Update.
Ich war sehr verwirrt, als mein Twitter plötzlich X geheißen hat. Ja.
Kann man vorstellen. Aber jo, bist du denn sonst noch irgendwo im Internet zu finden? Auf X zum Beispiel?
Ja, theoretisch, aber ich sag's es gar nicht, weil irgendwie alles ein Scheißhaufen. Aber ja, ich bin müde. Social Media müde. Oh. Ich muss trotzdem noch kurz was erwähnen.
Tu es.
Wir haben jetzt einfach verpasst, den Bogen zu unserem Lieblingsregisseur Paul W. Anderson zu spannen.
Ja? Mit den Resident Evil-Verfilmungen. Ich weiß nicht, war das vielleicht, wie sagt man da, unbewusst, ja?
Naja, gut.
Unbewusst absichtlich. Möchtest du zu Resident Evil den Filmen noch was sagen?
Das ist ein Scheiß, so richtig. Also die ich gesehen habe, und das waren, glaube ich, fast die meisten, wobei ich nicht weiß, ob es mittlerweile... Ja, keine Ahnung, ekelhaft. Ein Verbrechen gegenüber der Spiele und dem Genre und überhaupt.
Ich habe, glaube ich, keinen einzigen gesehen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Vielleicht einen, aber dann habe ich ihn schon wieder vergessen.
Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
Gut. Ja, also du bist zwar in den Social Medias, aber bist deren müde. Wir sind natürlich auf den Podcast-Plattformen noch zu finden, wo wir uns natürlich über Abos und Reviews freuen. Lasst uns doch geburtstagsmäßig oder Escaniversary-mäßig gern was da. Also sprich ein Abo oder ein Review oder sonst irgendwas, was halt möglich ist bei, wo sind wir, Spotify, Apple Podcast. Wir haben den RSS-Feed. Wenn ihr uns wo vermisst, lasst es uns wissen. Schauen wir, dass wir dort auch hinkommen. Wir wollen gerne neue ZuhörerInnen erreichen. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr einfach von Leuten von uns erzählt. Und ja, in dem Sinne, auf die nächsten 4 Jahre oder so. Genau, ich bin auf X, das sage ich jetzt noch ganz kurz, @Modrek und auch auf, wie heißt das neue, Blue Sky, beziehungsweise Mastodon, unter Modrek zu finden und mache auch beim Lichtspielcast mit, da bin ich auch dabei. Findet man auch auf kinofilme.com/.
Da werde ich mir jetzt dann eure Dune-Folge anhören.
Tu das. Den Film gesehen habe. Ja, Dune 2 haben wir natürlich reviewed. Hätten wir natürlich in Jo auch eingeladen, aber er hat es noch nicht so zeitig ins Kino geschafft und wir wollten da unbedingt ganz schnell die Folge eintüten.
Ja.
Um sie bald zu releasen. Ja, und dann verabschieden wir uns für heute. Hoffen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Baba.
Ciao, ciao.